Im geistlichen Aufstieg bedeutet das, dass wir gezielt, bewusst an uns arbeiten und die Fähigkeiten, die in uns sind, die sehr oft schlummern, die gar nicht mal richtig geweckt worden sind oder die so wie ganz schlaffe Muskeln herunterhängen, dass wir durch Betätigung dazu gelangen, dass wir einen gewissen Habitus, das heißt eine Gewohnheit, eine Tugend entfalten.
Herzlich willkommen, liebe Zuhörer, liebe Zuschauer, liebes Publikum, zu dieser weiteren Folge mit Pater Dennecke von unserem Quadracast, der Podcast zu Fastenzeit, 40 Tage für den Herrn. Wir sind in der zweiten von 3 Wochen zur Einführung, gleich wie die Liturgie, der wir uns anpassen wollen, haben auch wir einen Vorlauf zu dieser Fastenzeit. Und schon letzte Woche haben wir unsere neue Analogie ein wenig beleuchtet, der Aufstieg zum Berg, wie wir die Fastenzeit dieses Jahr begehen wollen, in diesem Sinnbild. Und wir haben uns gefragt, was bedeutet es für uns, unser Ziel vor Augen zu haben, dass wir wissen, wohin wir gehen und unseren Blick darauf richten. Diese Woche schauen wir uns das Gepäck ein wenig an. Pater Dennecke, waren Sie schon mal in Indien?
Nein.
Stellen Sie sich vor, Sie bekommen den Anruf, die Mutter Teresa Schwestern in Kalkutta, die brauchen einen neuen Spiritual. Sie sind im Internet auf die Quadracast-Folgen mit Ihnen gestoßen, haben sich gedacht, diesen Mann, den brauchen wir als Seelenführer. Was würden Sie da alles einpacken, wenn Sie nach Kalkutta reisen müssten?
Zunächst natürlich alles, was ich fürs tägliche Leben brauche, genauso wie hier, die entsprechende Kleidung. Ich würde, denke ich mal, darauf achten, dass die Kleidung nicht zu schwer ist. Das ist gerade in einem Land, in dem die Hitze höhere Temperaturen erreicht als bei uns, dann auch ich entsprechend gekleidet bin. Ja, dann denke ich, solche Gegenstände, die mich schützen vor allzu starker Sonneneinstrahlung. Wahrscheinlich sind auch medizinisch ein paar Dinge verlangt, wie Impfungen oder so, oder?
Ich denke schon. Was diese kleine unrealistische Frage, denn ich glaube, Mutter Teresa-Schwestern würden nicht auf dem Internet nach ihrem neuen Spiritual suchen, illustriert, ist doch, dass man sein Gepäck, was man bei sich hat, seine Ausrüstung, seinem Ziel anpassen muss. Was denken Sie, was bedeutet das für unsere Bergwanderung hinzu zum österlichen Geheimnis?
Das bedeutet, dass wir zuerst einmal, ich beginne jetzt schon theologisch, uns der Ausstattung bewusst werden müssen, die wir bereits haben. Wir sind von Gott als Menschen geschaffen und wir verfügen dabei über das, was wir die menschliche Natur nennen. Zu dieser menschlichen Natur gehört der Leib und die Seele. Der Leib hat seine besonderen Fähigkeiten und sein Instrumentarium und natürlich die menschliche Seele, die Geistseele, die dadurch ausgezeichnet ist, dass sie erkennen, dass sie frei entscheiden kann, dass wir gleichzeitig aber auch über Fantasievermögen, über Emotionen und vieles andere mehr. Das ist schon einmal eine Grundausstattung, die wir immer mitbringen. Und diese wird dann allerdings im christlichen Leben bei demjenigen, der getauft wurde und die christliche Initiation, also die Einweihung in das Geheimnis Christi empfangen hat, wird sie dann noch erweitert nach oben hin. Das heißt, wir bekommen eine Art übernatürliches Upgrade und werden dadurch in unserer rein menschlichen Verfasstheit sozusagen hochgehoben auf einen höheren Status. Die Theologen sprechen da von der Natura Elevata, von der erhobenen Natur. Und das bedeutet, dass wir der Natur Gottes teilhaftig sind. Das ist tatsächlich ein Ausdruck, wie er in der Heiligen Schrift vorkommt. Also wir empfangen Anteil an dem, was eigentlich göttlich ist. Und diese Erhebung der göttlichen, zur göttlichen Natur, das ist die Gnade. Wir nennen sie meistens die heiligmachende Gnade oder auch die gerechtmachende oder Gott gegenüber wohlgefällig machende Gnade. Und diese Gnade ist nicht einfach nur sozusagen ein Anstrich, den wir empfangen und der es ein bisschen schöner erscheinen lässt. Oder es ist auch nicht einfach nur eine in uns ruhende Wirklichkeit, so wie man sich das vorstellen könnte, vielleicht eine strahlende Wolke, die dann in meine Seele eingeht und dort leuchtet, sondern es ist ein Potenzial, man könnte auch sagen, ein energetisches Kraftpotenzial, das zur Tat hin drängt. Und dadurch sind wir also instand gesetzt, Dinge, die wir sonst nicht schaffen würden, fertigzubringen, gerade in Bezug auf den Weg, den Aufstieg hin zu Gott. Also das ist die wesentliche Ausstattung und die brauchen wir. Und ja, liebe Zuschauer, liebe Zuhörer, wenn wir sie verloren hätten, das geschieht bei einer schweren Sünde, dann wird sie uns wieder geschenkt, wenn wir in gültiger Weise das Sakrament der Buße empfangen, also eine gute Beichte ablegen. Also das ist das Allererste, das muss einmal sichergestellt sein. Wir sollten auf unsere natürlichen Kräfte achten, wir sollten eine Weise lernen, diszipliniert zu denken, auch entschieden unseren Willen zu betätigen, wenn wir etwas als richtig erkannt haben, und dann aber vor allem darauf bauen, dass Gott uns diese übernatürliche Ausstattung schon geschenkt hat. Wir müssen also erst einmal selber gar nicht so viel machen, sondern zunächst das annehmen, was schon da ist, und es sozusagen aus der bloßen Möglichkeit in die Tätigkeit, in die Wirklichkeit überführen.
Wir schlagen die Parallele zur Liturgie nochmal ein. Im Staffelgebet geht es eben darum, dass man den Altar zum Altar hochschreiten möchte, diesen Berg besteigt bis zum Gipfel, und wie es aus diesem Psalm herausklingt, hat auch der König David ein Gepäck mit dabei. Es ist die Zither, mit der er Gott lobt. Wenn wir in dieser Fastenzeit hin zum österlichen Berg steigen, was ist unser Gotteslob, das wir mitbringen?
Das Gotteslob, das wir mitbringen, ist zunächst einmal, dass wir als Christen leben. Es gibt ein berühmtes, oft angeführtes Zitat vom heiligen Irenäus von Lyon, der sagt, das Lob oder die Ehre Gottes ist der lebendige Mensch, das heißt ein Mensch, der im vollen Sinne lebt, der das, was er von Gott empfangen hat, in sich zur Auswirkung bringt. Das ist erstmal das Erste, und dann sollte sich dem natürlich auch mündliches Lob anschließen, das heißt, dass wir tatsächlich Gebete verrichten, in denen wir Gott preisen. In der Liturgie der Fastenzeit ist das ja gerade ein bisschen zurückgeschraubt, also zum Beispiel das Gloria verstummt normalerweise, wenn es sich nicht gerade um einen Festtag handelt, aber wir sollen selber schauen, dass wir Gott loben und preisen. Und ja, wo Sie diese schöne Analogie anführen, ich glaube, singend läuft es sich auch oft besser. Zwar ist es einem steilen Anstieg am Berg nicht so leicht, dann noch gleichzeitig zu singen, weil man ja doch die Luft braucht, aber innerlich zumindest. Ich kenne das selber auch bei körperlicher Betätigung, dass ich innerlich zumindest ja, gleichsam singe und mir das dann einen Antrieb gibt. Und ich glaube, das Lob Gottes ist etwas, was den Menschen so erfüllen kann, dass auch dadurch ein bestimmtes Kraftpotenzial frei wird.
Wir bleiben gerade noch beim Stufengebet. Mögen Sie sich noch erinnern, wie Sie das Ministrieren gelernt haben?
Oh ja.
Was war das für eine Erfahrung?
Eine sehr interessante.
Ich weiß nicht, wie es Ihnen ging. Mir ging es so, für mich war das nicht ganz einfach, das Stufengebet auswendig zu können. Das muss ich zuerst üben und üben und üben. Ich musste mich da wirklich trainieren. Aber irgendwann ging es dann, und mit jedem Mal, mit jedem Schritt, den ich auf diesem Weg beging, ging es einfacher. Das bringt uns zum Stichwort Training. Bevor ich etwas in Angriff nehme, möchte ich doch auch trainieren, dass ich ganz sicher dann auch ans Ziel komme. Wie sieht das Training für die Fastenzeit aus?
Ich glaube, ich fange nochmal an mit der Analogie des Berganstiegs. Das passiert ja oft heute, dass die Bergwacht gerufen wird, weil irgendwelche untrainierten Leute oder auch schlecht ausgerüstete sich an einen gefährlichen Berg begeben haben und dann dort oben nicht mehr weiterkommen und schließlich dann den Notruf betätigen. Das sollte uns nicht passieren, weder am realen, materiellen Berg noch auf unserem Anstieg dem Himmel entgegen. Und deshalb ist es notwendig, dass wir zu dem Gepäck, der Ausstattung, den richtigen Schuhen, dann auch ein gewisses Training schon mitbringen. Also es sollte nicht sofort der Anstieg auf einen 3000er erfolgen, wenn man noch nicht einmal für einen 1500er sich körperlich gewappnet hat. Und hier im geistlichen Aufstieg bedeutet das, dass wir gezielt, bewusst an uns arbeiten und die Fähigkeiten, die in uns sind, die sehr oft schlummern, die gar nicht mal richtig geweckt worden sind oder die so wie ganz schlaffe Muskeln herunterhängen, dass wir durch Betätigung dazu gelangen, dass wir einen gewissen Habitus, das heißt eine Gewohnheit, eine Tugend entfalten. Und hierzu muss ich auch noch etwas von der theologischen Seite her sagen. Es ist nicht nur die heiligmachende Gnade geschenkt worden in der Taufe, sondern nach der Meinung der großen Theologen, insbesondere in der Tradition des heiligen Thomas von Aquin, hat Gott uns auch die einzelnen Fähigkeiten zu den Tugenden sozusagen wie Keime eingesät. Das heißt, jeder von uns hat in sich das Potenzial, gerecht zu sein, klug zu sein, starkmütig zu sein, mäßig zu sein, demütig zu sein, natürlich gläubig, hoffend und liebend und so weiter. Und das heißt, es ist schon da. Das sind sozusagen ja Muskelgewebe, und wir sollen anfangen, diese zu betätigen, und indem wir das tun, gewinnen wir an Kraft, an Festigkeit und werden dann den Weg ganz anders meistern können, als wenn wir das sozusagen brach liegen lassen.
Letzte Woche sprachen wir schon von dieser Trias, die uns die Kirche, besonders in der Fastenzeit oder auch in der Vorfastenzeit, ans Herz legt. Es sind Gebet, was wir schon angetönt haben, dann aber auch Fasten und Almosen. Besonders beim Fasten, was ja in der Fastenzeit durchaus angemessen ist, gilt es ja, sich zu fragen, wie trainiere ich, wo ist mein Niveau, was denken Sie, wie kann man das rausfinden, auf welchem Niveau man da trainieren kann, auf welchem Niveau man dann vom Training auch wirklich in den Pfad gehen kann.
Das erste ist mal eine Klugheitserwägung, man muss seine konkreten Lebensumstände anschauen und immer in der Lage sein, die Pflichten, die man zu erfüllen hat, auch denen in einer guten Weise gerecht zu werden. Also wenn jetzt zum Beispiel eine Mutter von mehreren Kindern anfängt, wer weiß wie, zu fasten und dann für ihre Kinder unerträglich wird, da ist gar nichts mit gewonnen. Und auch ein Priesteramtskandidat, der einen Morgen mit anstrengenden Vorlesungen hat und diese Sachen dann im Nachmittag noch vertiefen soll und noch andere Verpflichtungen hat, der sollte sich auch zum Beispiel im Fasten nicht ein solches Pensum auferlegen, wie das vielleicht einem Wüstenvater oder einem Einsiedler in unserer Zeit angemessen wäre. Also das ist ein erster Punkt. Und dann glaube ich, ist es schon gut, wenn man mal versucht, etwas mehr zu machen, als einem so direkt nahe liegt. Also das Fasten hat ein bisschen was damit zu tun, aus einer Komfortzone herauszugehen und ein bisschen an die Grenzen zu gehen. Nicht über die Grenzen hinaus, nicht unvernünftig, aber doch so, dass man ja seine Physis, seine Leiblichkeit auch neu zu spüren bekommt. Das ist ein positiver Nebeneffekt des Fastens, dass der Mensch sich seiner Körperlichkeit, seiner Leiblichkeit mehr bewusst wird und dann auch in einer ganz anderen Weise sich selbst gerecht wird. Aber vor allem bedeutet natürlich das Fasten, dass man etwas zur Ehre Gottes tut. Es ist nicht um der schlanken Linie willen oder eine Art Heilfasten. Das sind positive Nebeneffekte, die das Fasten mit sich bringt. Aber es ist vor allem auch eine Übung, um Gottes Willen auf etwas zu verzichten. Und dadurch macht man in seinem Inneren auch gleichsam Raum, der von der Gnade Gottes erfüllt werden kann. Ja, um das rechte Maß zu finden, ist vor allem, glaube ich, das auch zu beachten. Ist es jetzt wirklich etwas, was mich in meinem religiösen Leben weiterführt? Oder faste ich und suche dann Kompensationen auf anderen Gebieten, halte mich lange auf, irgendwelche Videos im Internet anzuschauen oder mich durch dieses oder jenes abzulenken? Oder führt es mich einfach dazu, dass ich in eine Art Depression verfalle, weil ich so unbefriedigt mich fühle? Das sind dann Anzeichen dafür, dass wohl irgendwas nicht richtig läuft. Das sollte man vermeiden. Natürlich macht man auch Durststrecken durch beim Fasten, aber insgesamt so, dass es hilft, auf dem Weg nicht schlapp zu machen, sondern im Gegenteil, Ballast abzuwerfen, um umso leichter und umso froher auch dem Himmel entgegengehen zu können.
Und das wollen wir in Angriff nehmen in der Fastenzeit. Wer begleitet uns auf diesem Weg?
Oh, da haben wir viele Begleiter. Natürlich ist unser erster Begleiter Gott selbst, der, ich habe es schon gesagt, im Geheimnis der Gnade uns sogar einwohnt. Das heißt, wir tragen den Herrn in unserem Herzen. Wir sind, einen altkirchlichen Ausdruck zu übernehmen, Christophoroi, das heißt Christusträger. Und insofern haben wir also die allerhöchste Begleitung, das herrlichste Geleit bei uns. Da könnte man nun meinen, dann ist ja weiteres Geleit auch nicht mehr nötig, wenn Gott selbst bei uns ist. Aber es ist natürlich nicht in der Weise, dass er uns jetzt bei jeder Gelegenheit den richtigen Weg zeigt und uns ständig Eingebungen gibt, was hier und da zu tun ist. Daher hat er auch darauf geachtet, dass es außerdem noch weiteres unsichtbares himmlisches Geleit gibt. Hier wären die Heiligen zu erwähnen, allen voran die Gottesmutter, die auch sozusagen auf dem Bergweg ihren Mantel über uns ausbreitet und die uns die für uns nötigen Gnaden bei Gott vermittelt. Insbesondere möchte ich ja auch die heiligen Engel erwähnen. Nach dem festen Glauben der Christenheit hat jeder Mensch persönlich einen Schutzengel, einen himmlischen Freund, einen Begleiter, der nicht von seiner Seite weicht und der dafür da ist, ihm einerseits seinen Blick zum Himmel zu richten und auch die Gebete des Menschen sozusagen zu verstärken und zu Gott hinzutragen und dann auch ihn zu schützen. Schutzengel, sagen wir ja. Also das heißt, in den vielen Gefahren ist jemand da, der uns warnt, dessen Stimme normalerweise nicht aufdringlich und laut ertönt, aber doch vernehmbar für den, der sozusagen auf Empfang gestellt hat, der den Schutzengel auch hören will. Und das ist ein sehr frohmachender Glaube, etwas, was uns tröstet, was uns Zuversicht schenkt. Wir haben diesen himmlischen Freund an unserer Seite. Und dann gibt es als weitere Führer natürlich auch noch das Bodenpersonal, das heißt Menschen auf Erden, insbesondere diejenigen, die offiziell von Amts wegen andere Menschen leiten sollen, Priester, Ordensleute, Beichtväter, aber auch unter Umständen gute Freunde, die mit Rat und Tat zur Seite stehen. Das ist von Gott so eingerichtet, dass ein Mensch, der wirklich Hilfe braucht, Hilfe sucht, Hilfe erbittet, sie dann auch auf diese oder jene Weise bekommen wird.
Wir haben es hin und wieder auch leicht. Ähnlich wie beim Aufstieg zum Mount Everest müssen wir zwar zum Basislager kommen, aber dort können wir nochmal auftanken und Proviant beziehen. Was ist in der Fastenzeit unser Basislager?
Glücklicherweise nicht nur ein Basislager, sondern der ganze Weg ist gesäumt von Tankstellen oder von Orten, an denen wir uns nochmal neu stärken
Vielleicht
können.
Vielleicht Alphütten.
Alphütten, genau, ja, Einkehrmöglichkeiten. Und zwar nicht solche, die uns dazu verführen, dass wir dann bei ihnen bleiben und gar nicht weitergehen. Das ist ja doch die Gefahr für manche Bergwanderer, dass sie dann doch in einer Hütte hängen bleiben und nach dem dritten Bier sich wieder daran erinnern, dass sie ja eigentlich auf den Gipfel gehen wollten. Hier ist es anders, sondern diese Stationen, die Gott durch seine Kirche an den Weg gestellt hat, die sind tatsächlich dafür da, um uns dann weiterzuführen. Und das sind einmal solche, die uns auftanken lassen im geistigen Sinne, also wo wir sozusagen einen Input bekommen von Seiten der Glaubenswahrheit. Das sind weitere, vor allem Stationen der Heilung, also wo wir sozusagen die Wunden behandeln lassen können, die wir uns geschlagen haben, oder ein Mittel gegen den Sonnenbrand, für den wir vielleicht selber schuld sind, weil wir uns nicht genug geschützt haben. Hier wäre dann insbesondere das Sakrament der Buße zu nennen, das uns sogar, wenn wir auf dem Weg tot zusammenbrechen würden, wieder auferwecken könnte. Hier wird hier das Bild einer sonstigen Bergtour natürlich gesprengt.
Vielleicht ein Defibrillator irgendwo knapp am Gipfel.
Sowas, genau. Und natürlich nicht zu vergessen die Raststation, in der wir gestärkt werden durch den Leib und das Blut Christi. Das heißt, jene Speise, die schon ein Vorgeschmack des Himmels ist. Die Kirchenväter sprechen hier von einer Prägustatio aeternae vitae, also das heißt ein Vorgeschmack des ewigen Lebens. Und so kann man sagen, wenn wir dieses Sakrament in uns aufnehmen, dann sind wir in gewisser Weise schon am Ziel und sind trotzdem noch Viatores, also Wanderer, die noch weiter auf der Via, auf dem Weg gehen müssen. Und solche Stationen sind also für uns eingerichtet und daher müssen wir uns nicht alles mitschleppen, sondern das Allerwichtigste ist uns vom Anfang schon gegeben und wird uns auch unterwegs immer wieder angeboten.
Also ein Trost für uns, wenn wir unterwegs sind, dann sind wir eigentlich schon am Ziel.
In gewisser Hinsicht ja, unser Wandel ist im Himmel, schreibt der heilige Apostel Paulus. Das heißt, es ist immer im christlichen Leben dieses schon und noch nicht, eine Spannung, die dazwischen liegt. Man könnte sagen, wir sind in einem erlösten Teil unseres Wesens schon sozusagen über der Wasseroberfläche, jetzt ein ganz anderes Bild als das der Bergwanderung, und der andere Teil, der ist noch darunter und wir müssen gleichsam uns noch ganz erheben. Und das geschieht aber nicht aus eigener Kraft, sondern weil wir in Jesus Christus inkorporiert, also ihm einverleibt sind und er es ist letztlich, der den Weg geht und wir gleichsam nur mitgehen. Durch ihn, mit ihm, in ihm bewegen wir uns dem Gipfel entgegen und dann ist auch er derjenige, der das Ziel erlangt und wir müssen eben unseren Teil dabei mitwirken. Der heilige Augustinus hat einmal das ganz berühmte Wort geschrieben: Gott, der uns geschaffen hat ohne uns, will uns nicht erlösen ohne uns. Und genau das ist es. Der Anteil, den wir bringen müssen, ist diese Kooperation, diese Mitarbeit mit dem, was von uns kommt, was uns geschenkt wird. Und wie gesagt, das ist eine Hülle und Fülle, die wir kaum überblicken können, was Gott alles in die Wege geleitet hat, damit dieser Weg zum Ziel gelingt.
Cooperatores Veritatis, Mitarbeiter der Wahrheit auf diesem Weg. Das war ja auch der Leit, der Wahlspruch von Papst Benedikt, der doch über 90 Jahre lang unterwegs war und, so Gott will, auch an diesem Ziel angekommen ist. Der heilige Padre Pio hat immer wieder davon gesprochen, dass es die Perseveranza braucht, das Durchhaltevermögen, den Biss auf diesem langen Weg. Aber wir kriegen von Gott ja auch gewisse Dinge ins Gepäck gelegt, etwa die Tugenden. Was können Sie uns dazu sagen?
Ja, tatsächlich ist diese Perseveranz, ja, diese Beharrlichkeit bis ans Ende, dann doch noch auch mal eine extra Gabe Gottes. Das heißt, wir können in keinem Augenblick, den wir gehen, auch wenn wir noch so gut mitarbeiten, uns sicher sein, dass wir morgen um die gleiche Zeit noch in derselben Haltung verharren. Und deswegen gibt Gott, das ist vor allem die Lehre des heiligen Kirchenvaters Augustinus, noch das besondere Geschenk der Perseveranz, wenn wir es dann auch erbitten und annehmen. Und das heißt, er wird uns das gute Werk, das er in uns begonnen hat, dann auch zur Vollendung führen. Er schenkt uns diese Gewissheit, die starke Hoffnung, die Zuversicht, dass er tatsächlich mit uns auf dem Weg bleibt und uns zu dem Ziel hinführt. Aber diese Perseveranz hier ist nichts, was wir uns selber geben können, indem wir mit den Gnaden, die wir empfangen, tätig sind, ist das die sicherste Gewähr, dass es auch so weitergehen wird. Aber letztlich bedarf es eben doch der Hand, die uns weiterführt, die sich nicht von uns abwendet und die uns dann schlussendlich auch zum ewigen Ziel geleitet.
Wir haben uns letzte Woche schon den ersten Teil dieses wunderbaren, kurzen, knackigen, aber doch so tiefgehenden Gebet des heiligen Bruder Klaus angeschaut, angehört. Mein Herr und mein Gott, nimm alles von mir, was mich hindert, zu dir. Vielleicht in diesem zweiten Dreischritt von der Vorfastenzeit, den wir heute behandeln, können wir einen Satz weitergehen. Mein Herr und mein Gott, gib alles mir, was mich führe, zu dir. Wie sieht das auf unserem Weg aus?
Das passt natürlich genau zu der Ausstattung, von der wir gerade sprechen. Gott soll uns alles das geben, was uns, gibt zwei Versionen dieses Gebetes, was uns führet zu ihm oder was uns fördert zu ihm. Und wie bereits gesagt, hat er uns den größten Teil bereits verliehen, aber wir sind eben immer wieder und immer weiterhin auf seine guten Gaben angewiesen. Und alle diese Dinge, die wir jetzt aufgezählt haben, sind eigentlich hier eingeschlossen. Gib alles mir, was mich führe zu dir. Das heißt, erhalte die Gnade in mir, lass mich unterwegs nicht schlapp werden, schenke mir die Vergebung meiner Sünden, wenn ich mich verfehlt habe, richte mich neu auf, gib mir den Engel zur Seite, der mich in der Gefahr schützt, oder befeuere mich darin, dass ich die Tugenden, die du in mir grundgelegt hast, auch wirklich zur Ausführung bringe. Und es ist wichtig, sich dabei immer ins Gedächtnis zu rufen, dass wir tatsächlich eben alles Gott verdanken, auch wenn wir tätig sind. Letztlich kommt alles von ihm. Der heilige Paulus schreibt da mal im Philipperbrief, dass nicht nur das Vollbringen des Guten, sondern eben auch der gute Wille sein Geschenk ist. Das heißt, er steht am Anfang dieses Vorgangs, er stößt uns an, er führt uns und er bringt das Ganze dann auch zum sicheren Ende. Und deswegen ist in dieser Zeile des Gebetes des heiligen Bruder Klaus das sehr gut angesprochen. Gib alles mir, was mich führe zu dir, denn Herr, alles stammt letztlich von dir. Und ohne dich, das wissen wir auch aus dem Munde Jesu, können wir ja eben gar nichts tun.
Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Gott ist also auch der Weg, den wir einbahnen.
Ja, ich würde sagen, Jesus Christus, der menschgewordene Sohn, ist der Weg, nicht als Gott, sondern als Mensch. Und durch die Menschheit Jesu, das sagt auch der heilige Augustinus, gehen wir sozusagen zur Gottheit des Herrn. Und er, der menschgewordene Gottessohn, führt uns dann hin in das dreifaltige Leben, in dem er das letzte Ziel besteht.
Vom Berg zurück ins Kalkutta der Fastenzeit. Ich möchte jetzt diese Reise einschlagen, nicht ins Kalkutta mit den Mutter-Theresa-Schwestern, aber auf Ostern zu. Was muss in meinen Rucksack in diese Fastenzeit? Was kann ich konkret tun?
Da gehören ein paar gute Vorsätze hinein. Ich glaube, es sollte konkret werden. Das Wort ist Fleisch geworden. Es darf also nicht alles im rein Ideellen bleiben, sondern typisch christlich ist, dass man sozusagen die Transmission findet von der Idee zur Tat. Und da sollte jeder sich einige Vorsätze nehmen, nicht zu viele, daraus wird meistens nichts, sondern gezielte, die genau auf seine Situation passen, um an diesen zu arbeiten.
Zum Beispiel, ich höre mir jeden Tag den Quadracast an.
Das ist ein sehr guter Vorsatz. Und das nächste wäre, ich beherzige das, was ich gehört habe, oder ich mache etwas daraus, ich höre es mir nicht nur an, um es dann wieder verschwinden zu lassen, sondern ich arbeite damit. Oder eben eine bestimmte Tugend, die ich brauche, wenn ich feststelle, dass ich sehr ungeduldig bin mit den Fehlern anderer, dass ich gezielt daran arbeite, dass ich schon am Morgen nach dem Aufstehen mir diesen Vorsatz ins Gedächtnis zurückrufe und während des Tages möglichst nochmal. Und wenn ich dann in dieser Einstellung, in der Bewusstheit, dass wieder Herausforderungen kommen werden, in den Tag gehe, dann bin ich denen viel mehr gewachsen und es entsteht in mir dann immer mehr die gute Gewohnheit, geduldig und freundlich zu reagieren, statt irgendwie meinen Zorn herauszulassen. Zum Beispiel. Und ich glaube, was solche Vorsätze betrifft, die jetzt ganz unterschiedlich sein können. Beim einen ist es etwas, was das Essen betrifft, beim anderen die Sexualität, beim dritten die Ehrlichkeit im Umgang mit den anderen Menschen. Da ist es auch wichtig, dass man jetzt nicht sagt, na, es ist noch ein bisschen Zeit bis zum Beginn der eigentlichen Fastenzeit, sondern ich beginne sogleich. Denn aus dem anderen wird meistens nichts. Wenn man dann noch versucht, bis zum Ende nicht an sich zu arbeiten, dann wird es einfach durch den Beginn der Fastenzeit auch nicht wesentlich anders werden. Am besten jetzt schon mit dem Training beginnen, bevor dann der eigentliche Aufstieg zum Gipfel ansetzt.
Pater Dennecke, vielen Dank für diese doch recht praktische Packliste. Jetzt wissen wir, was muss in unser Gepäck, was muss in unseren Rucksack, wenn wir zum Berge Gottes schreiten, hin durch diese Fastenzeit. Was schauen wir uns nächsten Sonntag, Quinquagesima, an?
Da geht es um den Aufbruch. Und der ist ja auch sehr wichtig. Ein guter Anfang, ein entschiedenes Losgehen ist dann auch das beste Vorzeichen für einen erfolgreichen Bergtour.
Wunderbar. Wir freuen uns auf nächste Woche, wenn wir dann endlich sagen können, jetzt geht's los. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit.
Ja, vielen Dank.